ARD. MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Unsere Betrachtung der französischen Suiten von Bach, die geht in die vorletzte Runde. Und zwar mit der Suite Nummer 5 in G-Dur. Ja, das war der Beginn der Suite in G-Dur aus der Sammlung der französischen Suiten von Johann Sebastian Bach. Heute wollen wir zu Beginn mal etwas über die mögliche Funktion oder auch Rezeption dieser Musik sprechen. Bach hat die französischen Suiten, wie auch viele andere Sammlungen, die in dieser Zeit entstanden sind, also die Invention oder auch die englischen Suiten, nicht gedruckt veröffentlicht. Hatte er keine Möglichkeit dazu, Michael, oder war das wirklich nur als interne Familienmusik gedacht?
Ja, also lieber Werner, die Möglichkeit hat er ja schon gehabt. Das sehen wir dann daran, dass er ja in Leipzig ab 1726 anfängt, Klaviersuiten, er nennt sie Partiten in dem Fall, erst einzeln drucken zu lassen und dann 1731 alle sechs zusammen. Das sind die berühmten sechs Partiten, Klavierübung 1, ja, aber in einem sehr aufwendigen Verfahren. Ja, Kupferstich, das bedeutete eben Kupferplatten, dort die Noten hineinritzen und zwar alles schön seitenverkehrt, damit das eben nachher auch dann beim eigentlichen Druckverfahren funktioniert. Das ist zeitaufwendig, teuer. Und tatsächlich war dann auch der Verkaufspreis sehr teuer. Bach hat das gewissermaßen im Selbstverlag herausgegeben und da war der Erfolg nicht vorprogrammiert. Und ob das wirklich am Ende die Verkaufsschlager gewesen sind, würde ich mal ein großes Fragezeichen dran machen. Die Gottschedin, die wirklich eine tolle Klavierspielerin war, die sagt in einem Brief relativ stöhnend, sie hat jetzt diese Klavierübung 1 und sie spielt sie immer wieder durch und die Stücke scheinen ihr immer noch unergründlich schwer. Ja, und ich meine, die französischen Suiten sind etwas weniger anspruchsvoll. Ja. Das muss man schon sagen. Deswegen hätte es sich vielleicht für Bach auch mehr gelohnt, die herauszugeben, weil er dann vielleicht einen doch etwas breiteren Markt angesprochen hätte. Das hat er aber nicht gemacht. Und Bach war jetzt nicht wie Telemann der große risikofreudige Selbstverleger, der wirklich standardisierte Notendruck jetzt mit beweglichen Lettern den Breitkopf dann erfunden hat. Den gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob jetzt jemand wie Breitkopf nicht auch dem Bach sofort gesagt hätte, wer soll denn das spielen? Das ist ein viel zu kleiner Markt. Also deswegen gehe ich schon davon aus, erstmal Anlass, Repertoire für Familie und Schüler, so wie wir es in der letzten Folge auch schon gesagt haben, wird das ja auch ein Stück weit bestätigt durch die Quellenüberlieferung, die eben passiert ist, durch das Notenbüchlein für Anna Magdalena. Da hat Bach selber eben die Suiten eingetragen, beziehungsweise dann diese sehr wichtigen Abschriften von dem Bach-Schüler Bernhard Christian Kaiser.
Wie ging es denn dann weiter in den letzten Lebensjahren, sage ich mal, von Bach, also 40er Jahre beziehungsweise nach seinem Tod? Also Klavierwerke, heißt es ja so landläufig immer, waren nie ganz außer Mode. Trifft das auch auf die französischen Suiten zu?
Ja, also generell der Komplex der großen Tastenmusiksammlung, der ist insofern nie aus der Mode, weil die Schüler das einfach weiter tradieren. Allen voran das wohltemperierte Klavier, da gibt es einfach unzählige Abschriften von Bach-Schülern, von Bach-Enkelschülern und da hat man auch den Eindruck in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts dadurch, dass natürlich jeder Bach-Schüler wieder eigene Schüler hat und das potenziert sich ja dann. So gelangen die Stücke auch irgendwie in die Hände des jugendlichen Beethoven oder eben auch bis nach Wien und dadurch ist diese Musik nie vergessen. Und da sind auch sicherlich die französischen Suiten mitgeschwommen in dieser Überlieferungswelle, vielleicht nicht in ganz so starkem Maß jetzt wie WKA und Invention. Aber sie gehören auf jeden Fall dahin. Wir haben das auch dadurch belegt, dass jetzt in einigen Musiktheoretiker der 1750er, 60er, 70er Jahre von Bach-Schülern, ich nenne jetzt mal Nichelmann oder Kirnberger, also bekannte dann Berliner Musiker, die Auszüge aus den französischen Suiten in ihren Musiktheoretika abdrucken, immer dann, wenn es eben darum geht, Paradebeispiele für gut gesetzte, stilisierte Tänze für die Taste zu liefern.
Auf die Wiener Überlieferung kommen wir gleich noch zu sprechen. Ich würde aber gerne diesen Gedanken nochmal fortsetzen. Wann gab es denn dann den Erstdruck dieser französischen Suiten?
Naja, wir haben dann so eine absolute Schwemme von gedruckter Tastenmusik von Johann Sebastian Bach in den ersten 3, 4, 5 Jahren des 19. Jahrhunderts. Da sind mehrere Verleger parallel, Hofmeister und Kühne, Breitkopf und so weiter, die Werke herausgeben. Und da ist das dann alles da.
Ja. Hat das auch was zu tun damit, dass Forkel da seine erste Biografie platziert hat?
Du sagst. Ja. Tatsächlich 1802 erscheint ja Forkels Bach-Biografie. Mhm. Und wenn man die sich anschaut, geht es ja, sobald er über die Musik schreibt, viel mehr um die Tastenmusik als um die Vokalmusik. Die fällt eigentlich hinten runter. Das hängt sicherlich zum einen damit zusammen, dass Forkel diese Stücke vielleicht besonders studiert hat. Aber die Forkel-Bach-Biografie ist bei Hofmeister und Kühnel erschienen. Und Hofmeister und Kühnel hat eben auch diese erste Mini-Gesamtausgabe der Tastenmusik von Johann Sebastian Bach damit gestartet. Und das war gewissermaßen das Buch zur Notenreihe. Mhm.
Währenddessen von den vielen Kirchenkantaten noch kaum eine Spur da war.
Ja.
Jetzt, das hatte ich eben schon angekündigt, wollen wir nochmal nach Wien schauen, weil das so ein interessanter Zweig ist, der also von Leipzig letztlich ausgeht, beziehungsweise von Berlin ausgeht, wie man will. Wie kommt also Mozart namentlich an Noten von Bach?
Na, du sagtest jetzt gerade Berlin und es gab eine Brücke von Berlin nach Wien durch einen Enthusiasten, einen Musikenthusiasten, der eigentlich Diplomat war, Baron van Swieten. Der lebte erst eine Zeit lang als Gesandter in Berlin und ging dann nach Wien, wo er der Sekretär der Hofbibliothek wurde. Und der hat musikalischen Salon abgehalten und seine musikalischen Hausgötter waren Bach und Händel. Und er hat also ganz viel Bach, man muss sagen, ganze Bach-Familie, war persönlich mit Karl Philipp Emanuel Bach befreundet.
Durch seine Berliner Zeit.
Durch natürlich. Die Berliner Zeit, kannte auch den Friedemann Bach. Also ganz viel Repertoire Bach-Söhne, aber eben auch Bach-Vater und ganz viel Händel. Und in diesem Salon geht ein und aus der junge Wolfgang Amadeus Mozart, als der gerade in Wien angekommen ist. Und es gibt also einen berühmten Brief, wo er schildert, ich gehe alle Sonntage um 12 Uhr zu Baron van Swieten. Da wird nichts anderes gespielt als Händel und Bach. Und wir erfahren dann aus den Briefen außerdem, ja, seine Constanza, also seine Frau, will jetzt nichts anderes mehr hören als Bachsche Fugen. Und das hat dann auch in Mozarts eigenem Oeuvre Spuren hinterlassen. Also zum einen hat er ja angefangen, einzelne Fugen aus dem wohltemperierten Klavier für Streich, Trio und Quartett zu bearbeiten und hat eigene Präludien dazu komponiert. Wahrscheinlich damit Constanze jetzt nicht nur Bach hört und dabei eben Mozart nur Arrangeur sein darf, sondern so konnte er eben auch noch ein bisschen kreativ sein. Aber was ich total spannend finde, aus der Zeit gibt es auch eine Suite für Klavier, Köchelverzeichnis 399, beginnt mit einer Ouvertüre, und zwar richtige schmissische, langsame Einleitung, fugierter Mittelteil, alles, was man da so braucht, dann eine Allemande, eine Courante, und die Sarabande, die hört nach 5 Takten auf, leider. Aber ich finde das ganz grandios, wollen wir da mal in die Allemande reinhören. Also man hört die Stücke und denkt immer, verdammt nochmal, welcher Bach ist das eigentlich? Aber irgendwas stimmt auch nicht. Ja, und dann stellt man irgendwann fest, nee, das ist Wolfgang Amadeus Mozart, der da in so einer Art Pseudo-Bach-Händel-Stil seine barocke Klaviersuite komponiert.
Und wir hören das auf einem Hammerflügel. Thank you. Ja, das war also Mozarts Blick zurück. So viele Jahre sind es gar nicht, die dazwischen liegen, so etwa 50 oder 60. Mhm. Und man merkt, er hat wirklich die Barockmusik sehr gut studiert, denn das musste man lernen. Also ja, diese Art, mit diesen Tänzen umzugehen. Und da war er dann auch ziemlich alleine, denn in Wien hat sich außer Suiten und diesem Freundeskreis niemand so groß mehr dafür interessiert. Sind denn die französischen Suiten von Bach irgendwann außer Mode gekommen oder wurden sie tatsächlich durchgehend, also ich meine jetzt auch im 19. Jahrhundert, rezipiert?
Also die werden schon immer mit rezipiert, aber man muss sagen, wenn man sich mal einen Überblick verschafft über die Äußerungen der wichtigen Bach-Advokaten des 19. Jahrhunderts, sind es nie die Klavierstücke, die in den Vordergrund gestellt werden. Natürlich gibt es ohne Ende Äußerungen von Mendelssohn, von Schumann, von Hauptmann und dem ganzen Tross da über die Bedeutung des wohltemperierten Klaviers, auch über die Goldberg-Variation, auch über die 6 Partiten. Tatsächlich französische Suiten, man hat so den Eindruck, die schwimmen mit. Alle spielen sie, aber darüber verliert man weniger Worte. Und ich finde eigentlich fast noch am aussagekräftigsten über, sagen wir mal, die Faszination, die da auch schon in Bach auslöst, was er in seinen stilisierten Tänzen erreicht, ohne dass jetzt die französischen Suiten dabei explizit genannt werden, ist eine Aussage von unserem Johann Nikolaus Forkel in seiner Bach-Biografie. Der denkt da auf 1-2 Seiten so ein bisschen über die Eigenart von Bachs Musik generell nach und kommt dann aber ganz schnell auf die Suitensätze zu sprechen. Und ich glaube, dass er hier im Blick hat die französischen Suiten, die englischen und vielleicht auch die Tanzsätze aus den Partiten. Und da heißt es, die besondere Beschaffenheit der Bachschen Harmonie und Melodie war, mit einem sehr ausgedehnten und in sich mannigfaltigen Gebrauch des Rhythmuses verbunden. Zur zweckmäßigen und leichten Handhabung der mannigfaltigen Rhythmen zu gelangen, hatten die Komponisten in Bachs Zeitalter eine vortreffliche Gelegenheit durch die sogenannten Suiten, welche damals statt unserer Sonaten üblich waren. In solchen Suiten kamen zwischen den Präludien und Schlusstschieken viele französische Charakterstücke und Tanzmelodien vor, bei welchen es vornehmlich auf den Rhythmus ankam. Die Komponisten mussten also von einer großen Menge Taktarten, Tonfüßen und Rhythmen, die jetzt großenteils ganz unbekannt geworden sind, Gebrauch machen und sehr gewandt darin werden, wenn sie jeder Tanzmelodie ihren bestimmten Charakter und Rhythmus geben wollten. Auch diesen Zweig der Kunst hat Bach viel weiter getrieben als irgendeiner seiner Vorgänger oder Zeitgenossen. Keine Art von Zeitverhältnis ließ er unversucht und unbenutzt, um den Charakter seiner Stücke dadurch so verschieden als möglich zu modifizieren. Er bekam zuletzt eine solche Gewandtheit darin, dass er imstande war, sogar seinen Fugen bei allen künstlichen Gewebe ihrer einzelnen Stimmen ein so auffallendes, charaktervolles, vom Anfang bis Ende ununterbrochenes und leichtes rhythmisches Verhältnis zu geben, als wenn sie nur Menuetten wären. Und ich finde, dass das eigentlich eine sehr, sehr schöne Beobachtung ist. Er betont eben auch, dass man natürlich diese Kenntnis auch braucht über die Urgebilde, die eben so einem Suitensatz zugrunde liegen. Den Tanz, die bestimmte Tanzart, den Rhythmus darin, aber dass eben auch Bach darin, obwohl er es wahnsinnig stilisiert dann alles verarbeitet, eben auch noch eine große Freiheit eben in dieser Strenge walten lässt, eine rhythmische Freiheit, das verbunden mit den großen harmonischen Freiheiten, die er sich leisten kann, weil er das einfach drauf hat und das eben auch noch mit einer polyphonen Satztechnik, die einzigartig ist. Und vielleicht ist das ja insgesamt eine schöne Charakterisierung, was eben auch die französischen Suiten im Kern ausmacht.
Sehr schön. Ein allgemeines Zitat, aber was hier wirklich sehr, sehr gut zutrifft und besonders schön zutrifft. Und jetzt versuche ich hier mal die Überleitung zu machen auf die G-Dur-Suite. Michael, ich muss gestehen, vielleicht ist das ja simpel, aber es ist meine Lieblingssuite.
Ja.
Die ersten 3 Suiten in Moll haben auch ihre gewissen Konflikte. Und hier, finde ich, geht spätestens, also in der S-Dur schon, aber hier geht wirklich die Sonne auf. Ja, also schon in dieser Allemande zu Beginn. Oder siehst du das anders?
Nee, ich sehe das ganz genauso.
Suggestive Frage.
Ich sehe das ganz genauso. Bei dem Stück geht wirklich die Sonne auf. Und du bist nicht allein mit deiner Einschätzung. Der besagte Johann Nikolaus Forkel schon in seiner Bach-Biografie hat innerhalb der französischen Suiten die 5. hervorgehoben. Ach. Er schreibt erstmal generell zu den Stücken, seinem Zweck nach ist hier der Komponist weniger gelehrt als in seinen anderen Suiten und hat sich meistens einer lieblichen, mehr hervorstechenden Melodie bedient. Insbesondere verdient die fünfte Suite, in dieser Rücksicht bemerkt zu werden, in welcher sämtliche einzelne Stücke von der sanftesten Melodie sind, so wie in der letzten Gigue nichts als konsonierende Intervalle, insbesondere aber Sechsten und Terzen, gebraucht werden. Also, sanfteste Melodien.
Das ist das, was ich meine.
Ja.
Wollen wir mal die Allemande zum Beweis?
Komm, die super sanfte Allemande der fünften französischen Suite.
Die Allemands, ja, also lichter, heller kann man sich es kaum vorstellen. G-Dur ist ja sowieso eine an sich unproblematische Tonart, auch in der Charakterisierung der Zeit. Und in der Courante geht das weiter, nicht? Nur ein bisschen geläufiger.
Ja, und dann die Sarabande, muss ich mal sagen, die kommt schon vergleichsweise gravitätisch daher. Mhm. Da ist vielleicht doch wieder ein bisschen, jetzt zitiere ich erneut Matheson, Ehrsucht im Spiel. Also das ist vielleicht wirklich buchstäblich der gewichtigste Satz.
Viele Verzierungen drin, die das Ganze sehr diffizil erscheinen lassen. Das war die Sarabande in der G-Dur-Suite und dann schiebt Bach vor der Gigue drei weitere Sätze ein. Gavotte, Bourée und Lure. Was können wir da noch ein bisschen näher betrachten?
Naja, den größten Ohrwurmfaktor hat die Gavotte, ja. Und die ist wirklich ein herrlich, tänzerisch, liebenswertes Stückchen. Und da leuchtet mir total ein, warum er frisch verliebt, frisch verheiratet, genau diesen Satz der Anna Magdalena ins Notenbüchlein schreibt. Also den können wir mal anhören. Und übrigens, jetzt kommt ein kleiner Werbeblock. Du kennst unser Virtual Bach-Projekt. Wir lassen doch jetzt seit einigen Wochen bei uns im Sommersaal des Bach-Archivs Johann Sebastian Bach live auftreten. Mhm. Er kommt aus dem Hausmann-Porträt heraus und gibt 50 Minuten lang ein schmissiges Gesprächskonzert. hat. Ich habe ja selber das Skript geschrieben und an der Stelle, wo er dann von seiner Hochzeit erzählt mit Anna Magdalena und wie schön das war, sagte, und als kleine Reminiszenz an meine Eheliebste spiele ich nun eine Gavotte, die ich ihr kurz nach unserer Heirat ins Notenbüchlein schrieb.
Michael, pass mal auf, die machen wir jetzt komplett.
Bitte, die ist auch schnell zu Ende. Und liebe Hörerinnen und Hörer, das muss jetzt mal wirklich sein, der Werbeblock, gucken Sie sich das an. Man kriegt wirklich Gänsehaut, wenn der Bach da eine Stunde vor einem hin und her spaziert, immer mal musiziert und diese ganzen Schwänke aus seinem Leben erzählt.
Genau, Bacharchiv, Sommersaal, Termine, schauen Sie auf der Website nach. Ja, das war die Reminiszenz an die Eheliebste, so hat Bach ja gerne gesagt. Anna Magdalena Bach, die Gavotte aus der G-Dur-Suite, auch wirklich passt da wunderbar rein. Danach eine zweiteilige Bourée.
Sehr flüchtig, sehr tänzerisch, mag ich auch sehr den Satz. Dann kommt die Lur, die ist für mich der Ruhepunkt im ganzen Stück. Und vielleicht ohnehin einer der Sätze mit den allerwenigsten Noten. Und es ist, glaube ich, nicht leicht für einen Cembalisten namentlich, beim Klavier kann man durch Pedal da, glaube ich, noch ein bisschen tricksen, hier den Spannungsbogen überhaupt hinzukriegen, ja, aus diesem Nichts an Noten einen großen Bogen zu formen. Also das Stück entwickelt sich aus dem Nichts, kehrt auch ins Nichts wieder zurück. Für mich vielleicht sogar der ruhigste Moment in der ganzen Sammlung. Ganz spannender, bemerkenswerter Satz.
Die Lur, das sind wirklich nur 2x8 Takte, einer der kürzesten Sätze, aber wahrscheinlich einer der schönsten auch in der ganzen Sammlung. Tja, ja. Und da gibt's zum Ausklang so einen richtigen Rausschmeißer. Mein ja. Gott, da müssen die Fingerchen ganz schön mitgehen.
Also der virtuoseste Satz der fünften französischen ist wieder die Gigue, also der letzte Satz, sehr, sehr streng fugierend. Mhm. Ein abenteuerliches Stück. Ich würde aber mal Folgendes noch ergänzen wollen. Wir haben ja vorhin über Mozart gesprochen und diese eben nicht vollendete Suite da, KV 399, da hätte man sich ja gerne mal eine Gigue noch gewünscht hinten dran, wie er damit umgeht. Und tatsächlich hat das ja Mozart nachgeliefert. 1789, also 2 Jahre vor seinem Tod, ist er ja auf Reise hier durch Mitteldeutschland in Dresden, macht in Leipzig Station, geht dann auch nach Berlin. Und in Leipzig schreibt er in ein Stammbuch eine Gigue, KV 574. Und da habe ich echt den Eindruck, hier macht er eine Reminiszenz an Johann Sebastian Bach. Es ist eine genauso penetrant durchfugierte Gigue. mit einem sehr chromatischen Thema. Man kann dort auch permanent, wenn man das will, BACH drin finden. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht Mozarts Reminiszenz an all diese unfassbar anspruchsvollen, musikalisch quirlig lebendigen, auch immer ein bisschen zwanghaften Schlussjigen, die Johann Sebastian Bach komponiert. Und machen wir es doch mal im Vergleich. Wollen wir erst den Mozart hören?
Erst den Mozart. Ja. Tolles Stück.
Bitte.
Soweit Mozart und jetzt mal ganz schnell, unmittelbar danach, oder wolltest du noch was dazu sagen?
Nein, und jetzt die Jig, die fünfte französische beendet und die, ich werde den Gedanken nicht los, auch der Mozart drauf hatte.
Das ist also Bach Original, davor Mozart und man sieht, das ist sehr nah zusammen und der Mozart hatte viel im Kopf, zumal wenn er hier so durch die mitteldeutschen Lande gereist ist.
Und auch in den Fingern, weil leicht ist das nicht.
Thank you.
MDR Klassik. Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.